Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, heute sprechen wir über Krieg und Frieden. Auch die Philosophie von Verhandlungen anders sind die aktuellen Verhandlungen zwischen Russland, Amerika und der Ukraine. Was kann in so einer Situation eine Lösung sein und wie beurteilen Sie den Konflikt sowie die Verhandlungen aktuell?
Ich glaube, dass wir momentan sehr viel Show, sehr viel Selbstdarstellung erleben. Solange der russische Aggressor Putin nicht präzisiert und qualifiziert, was er wirklich will, wo er wirklich steht, und das tut er bis jetzt nicht, sondern immer nur Andeutungen macht, sich letztendlich reflexiv auf den amerikanischen Präsidenten Donald Trump bezieht, um Zeit und Wohlwollen zu erreichen. Und solange die Europäer quantitativ, wie wir es ja gerade gesehen haben, fast in einer Militäreinheit zu dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump fliegen müssen und ihre Vielschichtigkeit nicht kompensieren können, weil letztendlich nur die Amerikaner in der Lage sind, einen Frieden zu garantieren, solange sehen wir, dass wir mit Nebel und heißer Luft umgarnt werden, damit Russland weiter seinen Aggressionskrieg so lange wie möglich durchführen kann.
Das 20. Jahrhundert ist geprägt von Verhandlungen zwischen den Weltmächten USA, Russland und in diesem Fall auch wieder Europa. Sehen Sie Referenzen und vergleichbare Qualitäten dieser Art von Verhandlungen oder ist das einfach Klamauk?
Jeder Krieg, jeder Konflikt hat eine eigene Dynamik. In diesem Fall wird jemand angegriffen, nämlich die Ukraine, und Hilfe geleistet, ohne dass die Helfenden bereit sind, was in anderen Kriegen der Fall war, sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg, die entscheidende Veränderung des Aggressors zu erreichen, indem sie eigene Soldaten, heute würde man sagen Soldatinnen, in den Krieg schicken, sich also in den Krieg einbringen. Was wir momentan erleben, ist eine mittelbare Hilfe durch Material- und Intelligence-Logistik. Sie führt aber nicht dazu, und das hat gute Gründe, schauen wir uns Artikel 5 des NATO-Vertrages an, dass unter Umständen mit einem solchen Beteiligungsversuch Russland dann endgültig einen erweiterten Krieg mit einer Bedrohung von Atomwaffen ausrufen könnte. Mit anderen Worten, Russland geht mit der vollen Kraft voran und der russische Aggressor Putin, ein Diktator, ist völlig egal, wie viele russische Soldaten sterben oder nicht sterben, währenddessen der Ukraine die menschlichen Ressourcen begrenzter sind und natürlich hier jeder Verlust ganz anders bewertet wird als von Putin. Die Europäer stehen daneben, spielen ihr typisches Spiel, aber machen sich die Hände nicht schmutzig. Schmutzig im Sinne von, wir gehen rein und wir beteiligen uns. Ich habe schon gesagt, das hat gute Gründe, ändert aber nichts daran, dass letztendlich, und das ist eines der Momente, die russische Quantität der Soldaten im Vergleich zu der Ukraine dramatisch den Russen zum Vorteil kommt. Und jetzt kommt eine zweite ganz wichtige Frage. Dieser ganze Krieg wird nichtsdestotrotz und auch trotz aller Bemerkungen von Trump, der wiederum nur darauf achten möchte, dass nicht amerikanische Soldaten tot zurückkommen müssen, wird systematisch organisiert von der Intelligence, aber auch von der Zusammenfassung aller militärischen Arbeiten. Und wenn diese Hilfe nicht mehr da ist, dann wäre die Ukraine blind. Und das alles weiß Putin und kann deswegen völlig unbestört seine Doppelt- und Dreifachstrategien spielen.
Nun ist die Philosophie ja nicht einfach nur eine utopische Disziplin, sondern sie muss auf Realitäten eintreten und in diesem Fall auf die Frage, gibt es ethische Lösungen, bei denen alle auf Augenhöhe und deren Interessen gewahrt bleiben?
Grundsätzlich muss man sagen, dass Krieg das Ende jeglicher Ethik und Moral ist. Und jede Beteiligung an einem Krieg, in einem Krieg, jeden Menschen für ewig markiert, wenn diese Menschen diesen Krieg überhaupt überleben. Der Mensch spielt im Krieg keine Rolle mehr. Und das ist eine Tragödie, die auch langfristige Konsequenzen hat für alle, die in einem Krieg mittelbar oder unmittelbar involviert waren, vom Soldaten bis zum kleinen Kind in einer Stadt. Zweitens, Wir haben seit Jahren eine Friedens- und Konfliktforschung, die ganz unterschiedlich zwar argumentiert und Perspektiven anbietet, aber es bleibt bei all diesen Theorien dabei, dass eine Konfliktlösung erst damit beginnen kann, dass Gespräche stattfinden. Dass statt den Waffen das Wort wieder im Vordergrund steht und statt das Militär die Diplomatie. Wie erreicht man das aber? Nun muss man auch hier wieder sehen, was sind die Ziele der Kriegsparteien und wie sind ihre Stärke- und Schwächeverhältnisse und wer kann auf wen einwirken, denn letztendlich ist Krieg nichts anderes als die Verwirklichung von Interessen mit verbotenen Mitteln. Aber die Interessen sind da. Nun haben wir momentan in dieser Welt wieder eine deutliche Veränderung auch der Philosophie der Staaten. Das Prinzip der Gleichheit und der Souveränität wurde aufgelöst, indem die Macht des Stärkeren wieder eine viel größere Bedeutung hat, als sie haben darf. Russland, das kann man objektiv sagen, ist im Prinzip in allen Bereichen stärker als die Ukraine, auch im militärischen Bereich. Dies wurde in den letzten 3 Jahren kompensiert, jedenfalls durch massive Waffenlieferungen, die dazu geführt haben, dass dieser Krieg eben dann doch bedauerlichsterweise seit 3 Jahren die Menschen Angst und Schrecken und Tod bringt. Also wo ist das Momentum? In der Regel, dazu hat der ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger gesagt, gibt es keine besseren Ergebnisse für Verhandlungen, indem alle Parteien rausgehen und es war eine Lose-Lose-Situation. Das wird man hier nicht herstellen können. Dann stellt sich die Frage, kann man eine Win-Win-Situation herstellen? Das, was Russland will, und das ist eines der ganz großen Probleme, geht ja über die Ukraine hinaus. Wenn es nur um die Ukraine ging, könnte man beispielsweise mit territorialen Kompromissen einen Weg finden, dass die Kriege, die wir jetzt dort erleben, zu einem Waffenstillstand kommen und dass wir dann in Verhandlungen kommen. Nur, wir sehen doch, dass Putin ein enorm imperialistisches Konzept hat. Er hat uns schon vor vielen Jahrzehnten mal gesagt, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion für ihn nicht erträglich ist und er das auch nicht akzeptiert. Der Angriff auf die Ukraine ist das sichtbarste Momentum, in dem er sich das Territorium Russlands wieder erweitern möchte in einer wie auch immer erweiterten Russland-Idee, die der Sowjetunion, wie sie mal war, näher kommt. Die Europäer sind immer noch nicht bereit, die Ernsthaftigkeit dieser Strategie und dieses Ziels anzuerkennen. Denn wir wissen von den baltischen Staaten, wir wissen von den osteuropäischen Staaten, dass sie da sehr viel klarer Putins Ansage sehen. Wenn man aber das als das Kriegsziel sieht, wird es sehr schwer, bei Putin eine Friedensverhandlung überhaupt herstellen zu lassen, ohne dass die Ukraine mit einem sehr großen Schaden davonkommt. Das ist wiederum ein Problem, das Europa sich nicht geben kann. Die europäischen Länder sprechen immer davon, dass die Ukraine auch ein Krieg ist, der um die Freiheit der Europäer in Zusammenhang steht. Nur, und das ist das Entscheidende und das Tragische, die Europäer haben wunderbare Reden, aber sie können nicht mal sich selbst verteidigen. Wie wollen sie dann die Ukraine verteidigen? So gesehen hängt alles am Ende von Trump und Amerika ab. Und inwieweit Trump dann eine Politik verfolgt, die den Interessen, also ein Kompromiss herstellt, indem es um die Interessen Amerikas oder Europas geht, steht offen. Eins jedenfalls ist sicher, Zelensky hat nur eine Chance und die heißt leider Donald Trump.
Sie haben eine interessante Gleichung oder Ungleichung mit zwei Bekannten oder Unbekannten aufgestellt, indem Sie gesagt haben, das erste Opfer ist der Mensch und dann die Ethik. Aber Kriege werden ja von Menschen geführt, initiiert und dann auch umgesetzt.
Die Tatsache, dass Demokratien nicht gegen Demokratien Kriege führen, mit den allerkleinsten Ausnahmen, ist eine substanzielle Antwort. Die Demokratie lebt von Ethik, geht von der Würde des Menschen aus. Und so gesehen ist ein Krieg die Antithese zur Demokratie. Noch einmal, wir reden von Demokratien, die mit Demokratien werden. Die zweite Voraussetzung ist, dass die Narrative, die wir in den Ländern kennen und die im doch kulturellen Gedächtnis sind, also nehmen wir Europa, Deutschland ist der Feind und hat schon zwei Weltkriege verursacht, Vorurteile, die dann auch unter anderen Ländern immer wieder gespielt werden können, von auch Populisten, die demokratisch gewählt werden, nicht auf einen fruchtbaren Boden finden. Das heißt, selbst wenn der Diktator will oder aber auch ein populistischer Demokrat, ist es dann schwerer, einen Rückhalt in der Gesellschaft zu finden, einen Krieg dann doch loszutreten. Bei Diktatoren wird die Sache schwierig, weil Diktatoren alle Freiheitsrechte, alle Entscheidungsrechte an sich gezogen haben. Und trotzdem gibt es um jeden Diktator eine Nomenklatura. Putin ist nicht allein. Wir haben ja gerade in der Sowjetunion und in Russland gesehen, dass Präsidenten wie Putin auch abgesetzt wurden. Nehmen Sie Brezhnev und andere oder gar getötet werden. So gesehen geht es um eine Nomenklatura, die ein Interesse hat. Und das Interesse ist meist ein ökonomisches Interesse. Und so gesehen muss man an diesen Fragen arbeiten. Aber Friedensprävention bedeutet primär, dass wir eine Alternative von Macht kreieren, die sowieso in ihren Grenzen beschränkt wird, aber jedenfalls immer gelernt hat, dass die Kosten des Krieges die höchsten sind, die man investieren kann. Das hat sich in diesem Jahrhundert verändert. Wir erleben sowohl China als Weltmacht, als auch Russland, aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika, dass sie wieder imperialistische Gelüste haben. Bei Donald Trump ist es insofern etwas entspannter, weil die Amerikaner, wie gesagt, Demokraten sind und für die Amerikaner übrigens internationale Interventionen, anders als wir immer uns erzählen, die Ausnahme ist und bleiben wird. Und weil zwar Donald Trump sehr gerne davon spricht, dass er Grönland als nächsten amerikanischen Staat haben möchte, anders als Diktaturen deswegen nie das Militär dorthin schicken würde. Aber auch Amerika, ich will daran erinnern, hat den Irakkrieg begonnen und zwar mit der Begründung des Angriffe damals von Bin Laden und es war eine Lüge. Alle imperialistischen Großmächte arbeiten auch mit territorialem Hunger. Das ist eine Katastrophe. Und jetzt sind wir wieder mitten in Europa, kleine Staaten, zwei Weltkriege auf diesem Kontinent, Bürgerkriege, Religionskriege, eigentlich aggressiv, das blutigste und der blutigste Kontinent auf der Welt, erschöpft, ermüdet und mittlerweile so zerkleinert und entmilitarisiert, dass Krieg in der Tatsache überhaupt keine Idee mehr sein könnte, um die Interessen durchzusetzen. Das große Problem aber ist, dass dadurch auch die Verteidigungsidee völlig in den Hintergrund geraten ist. Europa ist, wenn man es militärisch ohne Amerika denkt, die vulnerabelste Stelle, die es überhaupt gibt, wenn man militärische Aggression plant und denkt.
Das heißt aber zugleich, 80 Jahre nach der Befreiung, die Europäer oder die Europäische Union hat die Lehren nicht gezogen und ist wieder in einer ähnlichen Situation.
Nehmen wir die Europäische Union, muss man feststellen, Frankreich ist das einzige Land, das atomar bewaffnet ist. Eine kleine atomare Macht, aber für Europa die einzige und eine effektive für sich selbst. Seit Großbritannien durch den Brexit nicht mehr zu Europa, Europäische Union gehört, ist ein wichtiger geostrategischer Player, jedenfalls was die Europäische Union angeht, weggefallen. Und nun muss man sich anschauen, die nächsten großen Mächte, Deutschland, ist nicht mal in der Lage, 3 oder 5 Tage einen Angriff Russlands abzuwehren. Eine Armee, die es nur noch auf dem Papier gibt, sowohl personell als auch im Material, die mindestens 5 bis 10 Jahre braucht, um sich wieder aufzubauen. Italien und Spanien à la Bonheur und mit allem Respekt vor Holland oder Belgien oder Luxemburg. Und nehmen wir ein so wunderbares Land wie die Schweiz. Ich glaube, das sind Quantité négligeables, wenn man geostrategisch diskutiert. Die EU an sich hat überhaupt keine Verteidigungsarmee. Es sind nationale Armeen und deswegen komme ich nochmal zur Conclusio. Ohne Amerika haben die demokratischen Länder in Europa eine Verteidigungsstruktur und eine Verteidigungsarmee nicht aufgebaut, als wären sie in einem Märchenland geblieben. Die Wirklichkeit ist, es ist kein Traum des Friedens, sondern es gibt immer noch den Albtraum des Krieges.
Das ist die Conclusio. Nennen Sie uns doch drei Punkte, die notwendig sind, damit in 80 Jahren in Europa alles besser ist.
Naja, also wenn wir das, was wir eben angesprochen haben, ernst nehmen, nämlich, dass es Angreifer und aggressive Staaten gibt, Russland wird es in 10, 20, 30 Jahren geben, wie auch immer, muss jedes Land für sich und in einer Symbiose aller Mitglieder der Europäischen Union eine Verteidigungsstrategie neben der NATO möglich sein. Die NATO hat ihre Stärke dank Amerika und Amerika macht deutlich, wer glaubt denn überhaupt, dass das dann wäre, wegen einem Angriff auf Estland wird Artikel 5 nicht gezogen werden. Übrigens, auch das in Klammern, ist keine Doktrin von Trump, sondern schon Obama hat es deutlich gemacht. Erinnern wir uns, als der amerikanische Präsident in Syrien Massaker von Assad gesagt hat, die rote Linie ist, wenn das Regime chemische Waffen einsetzt. Es hat es eingesetzt und Obama hat nicht reagiert. Zweitens, es braucht eine politische Entwicklung von Autonomien, die nationale Staaten auf eine Europäische Union überträgt. Diese Europäische Union ist an ihre Grenze gekommen, übrigens auch von innen. Schauen wir uns mittlerweile autoritäre Länder wie Ungarn an, wo Demokratie nicht mehr real ist, aber nicht nur Ungarn. Der Rechtsextremismus wächst in die Regierungen hinein. Muss ein Gegengewicht hergestellt werden, um überhaupt die Demokratie in der Europäischen Union zu gewährleisten, aber diese dann auch nach innen und außen zu verteidigen. Da bin ich eher skeptisch, nachdenklich, ja, wahrscheinlich auch pessimistisch. Mit anderen Worten, die Frage, ob wir in 10 Jahren überhaupt noch eine Europäische Union mit der Dynamik, wie wir sie kennen, im Politischen haben werden, ist offener denn je eine Katastrophe. Sie wird, wenn überhaupt, immer eine Wirtschafts- und Handelsunion bleiben. Und jetzt sind wir wieder bei den Interessen, weil das Interesse, Geld zu verdienen, bleibt unendlich da.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.